Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes.
Es war der emotionale Höhepunkt der Eröffnungsfeier von Paris, als Céline Dion nach 4 Jahren erstmals wieder öffentlich aufgetreten ist, gezeichnet von ihrer Krankheit, L'Hymne à l'amour von Edith Piaf sang und im Hintergrund der erleuchtete Eiffelturm erstrahlte. Stefanie Markert hat die Eröffnungsfeier im Regen an der Seine verfolgt. Stefanie, wie wirkte dieser Moment? Wie hat die ganze Zeremonie auf dich gewirkt?
Also erstmal kann ich jetzt kaum noch was sagen, weil in dieser Sekunde hatte ich wirklich am ganzen Körper Gänsehaut und die Tränen steigen mir auf, weil das war so emotional, das war so bewegend und man war dabei, man durfte dabei sein, obwohl es natürlich sehr nass war, wir da stundenlang vorher wegen der Sicherheitsauflagen schon an der Seine waren, uns dann unter eine Brücke verkrochen haben, als es anfing. Man war auch ein bisschen abgekoppelt, weil man ja nur ein Stück von dieser Eröffnung mitbekommen hat und den Rest auch, wie alle anderen weltweit, an einem großen Bild. Aber es waren Bilder, es waren kreative Szenen, die immer eingebrannt bleiben. Und am Ende kam auch nochmal dieser silberne Reiter mit der olympischen Fahne auf dem Rücken. Und es waren einfach wirklich Bilder für die Ewigkeit. Ich kann noch eine Sache dazu sagen. Meine Mutter, die ist 80, lebt in Berlin, die hat das gesehen im Fernsehen. Die hat mich danach angerufen, hat gesagt, sterben kann ich später. Ich setze mich morgen in den Zug und komme nach Paris. Ich will Olympia miterleben.
Rainer Degen, bei Olympischen Spielen kommen nicht nur Athletinnen und Athleten aus aller Welt zusammen, sondern auch die Berichterstatter. In unserem Fall war es so, dass ARD und ZDF, das Schweizer Fernsehen und auch die brasilianischen Kolleginnen und Kollegen in einem Hotel zusammen waren. Wir haben dort Teile der Eröffnungsfeier gemeinsam sozusagen als Public Viewing in der Lobby angeguckt. Wie waren so diese Momente der Eröffnungsfeier für dich?
Also mir hat diese Eröffnungsfeier sehr, sehr, sehr gut gefallen. Man war ja irgendwie gespannt, wie das wird, wenn diese Boote auf der Seine so dahin gleiten. Und mich hat das einfach wahnsinnig beeindruckt, dass die La Grande Nation, dass die wirklich das geschafft haben, sich auch so zu präsentieren. So ein bisschen fast, wie soll ich sagen, groß gekotzt halt einfach mit dieser Wahnsinnsshow. Da hat alles gepasst, diese Tänzerinnen und Tänzer auf den Brücken und auf den Booten sekundengenau getanzt. Also ich fand es eine wahnsinnig, unglaublich tolle und beeindruckende Show mit dem Höhepunkt von Céline Dion am Schluss.
Atemberaubend ist immer das Wort, das ich benutze, wenn ich nach meinen Erlebnissen in Paris gefragt werde. Ihr dürft gerne 2, 3 Wörter benutzen für die 16 Tage Olympischen Spiele in Paris.
Ja, da würde ich sagen, einmalig, dann herausfordernd und intensiv.
Es war irgendwie für kurze Zeit die Welt so, wie man sie sich wünscht. Multikulturell, friedlich, abends an dem Ballon mit dem olympischen Feuer, das ja eigentlich angestrahlter Wasserdampf war, sang die Jugend Imagine. So hat man sich das vorgestellt, so will man die Welt haben und dazu dann noch die sportlichen Höchstleistungen. Ein Traum.
Stefanie, du hast als ARD-Korrespondentin jahrelang die Entwicklung, die Vorbereitung der Spiele journalistisch begleitet. Wenn dann endlich die Spiele eröffnet werden und diese Worte gesprochen werden, dass die Spiele eröffnet sind, wie begleitet man dann diese Olympischen Spiele? Immer kritisch mit dem Blick einer politischen Journalistin, passt das alles, passt das nicht? Oder kann man das auch auf sich wirken lassen?
Wir haben immer genau hingeguckt oder ich habe das getan, was läuft, was läuft gut, was läuft nicht gut. Und als ich danach mein Büro aufgeräumt habe, die ganzen Zeitungen von über einem Jahr, auch die ganzen Vorbereitungen gesehen habe, die Titelseiten, wo dann stand, das wird ein Verkehrschaos, die gefährlichste Eröffnungsfeier aller Zeiten. Da war so viel Negativschlagzeilen und am Ende, wie durch ein Wunder, magisch, hat alles geklappt auf den Punkt. Selbst wenn man nach dem Weltrekord von Duplantis im Stabhochsprung 70.000 Menschen aus dem Stadion holt und die dann abfahren. Ich habe sogar noch einen Sitzplatz in der Metro bekommen danach, nachdem ich das miterleben durfte. Es hat wirklich alles gepasst. Ich habe aber immer versucht zu schauen, was ist positiv, was müsste man anmerken, zum Beispiel die Qualität des Wassers in der Seine. Das war ja nicht so optimal, aber ich habe kein Paris- oder Olympia-Bashing betrieben. Wenn es wahnsinnig schön war, dann habe ich das auch gesagt. Und es sind sind ja auch viele Leute, die Paris verlassen haben, wiedergekommen, als sie gesehen haben, was hier läuft. Das durfte und konnte man einfach nicht verpassen.
Paris hat sich, Stefanie, als Metropole inszeniert, hat seine Sehenswürdigkeiten und die Sportstätten miteinander verbunden. Du sitzt jetzt für dieses Interview wieder bei uns im ARD-Studio in Paris. Was ist so ein paar Monate später von dem Glanz geblieben?
Natürlich, ich bin gestern auf den Concorde-Platz gekommen, da war damals 3x3 Basketball, da waren die Skateboarder, die Breaker und so weiter. Da ist natürlich jetzt Weihnachtsmarkt, ja, der Obelisk ist lila angestrahlt, da sind Tannenbäumchen bunt angeleuchtet. Oh, da schluckt man natürlich erst einmal, aber man kann sagen, die Stadt, die holt gerade diese magischen Momente nochmal zurück, weil jetzt gerade in diesen Tagen wird im Rathaus eine Ausstellung eröffnet und die nennt sich Les Jours Heureux, die glücklichen Tage. Da kann man doch mal in einen Mediatunnel gehen, die Highlights der Eröffnung, der Schlusszeremonie erleben. Da kann man noch mal die Fackel anfassen und die Medaillen sehen und so weiter. Und da werden Fragen gestellt wie, von welcher Brücke aus haben Sie die Triathleten gesehen? Wo haben Sie mit wem die Goldmedaillen vom Judoka Teddy Riner gefeiert? Also die Stadt will noch mal diese magischen Momente, diese nationale Einheit zurückholen. Und meine Kollegen hier, die auch die Französischen, die sagen, na ja, also diese Magie ist natürlich ein bisschen vorbei. Wir haben schon wieder einen neuen Premierminister. Wir haben ein Riesenschuldenloch, da hat das Land. Und es ist eigentlich natürlich politisch ein bisschen in der Krise. Ja, die Stadt versucht aber anzuknüpfen an diese Sommermomente.
Seraina Degen, wir haben als Sportjournalistinnen die Spiele erlebt. Was war für dich denn so der sportliche Höhepunkt der Olympischen Spiele von Paris?
Das sind immer die guten Fragen, wenn man etwas herauspicken muss. Ich denke, für mich war das sehr speziell. Ich war sehr oft eingeteilt beim Beachvolleyball. Das war sehr toll. Da hatten wir zwei Frauenteams aus der Schweiz am Start. Und da war natürlich einfach mal die Kulisse, wenn man da im Stadion sitzen durfte und arbeiten konnte, mit Blick auf den Eiffelturm. Das eine Schweizer Frauenduo kam dann bis zum Halbfinale, respektive dann im Spiel um die Bronzemedaille. Und das war sehr emotional, weil sie haben das Spiel um den Finaleinzug verpasst. Also die Chance auf Gold und Silber war dann weg. Das war am einen Tag. Da waren sie natürlich niedergeschlagen und kamen da in die Interviewzone nicht sehr gut gelaunt, und am anderen Tag gewannen sie dann nach einem sehr, sehr tollen und intensiven Spiel die Bronzemedaille. Und ich glaube, das war für mich so der Höhepunkt, weil ich die wirklich zwei Wochen lang an jedem Spiel begleitet habe. Ich habe jedes Spiel gesehen und das hat mich einfach wahnsinnig gefreut für diese beiden tollen Sportlerinnen, die jetzt auch nach dieser Saison dann getrennte Wege gehen und das Duo aufgelöst haben. War das wirklich so, auch jetzt im Nachhinein zu wissen, das war ihr sportlicher Höhepunkt. Das war wahrscheinlich dann eben auch meiner als Journalistin in Paris aus sportlicher Sicht.
Beachvolleyball ist immer so ein Hotspot bei Olympischen Sommerspielen. Es waren deine ersten Olympischen Spiele vor Ort nach den Pandemiespielen 2021 im Sommer von Tokio und 2022 im Winter von Peking in der Heimatredaktion. Haben sich deine Erwartungen von Olympischen Spielen in Paris erfüllt?
Ja, ich denke schon. Ich hatte wahrscheinlich gar nicht große Erwartungen. Ich war einfach sehr gespannt, wie das wird, mal so eben Olympische Spiele richtig vor Ort zu erleben, noch in der gleichen Zeitzone, was natürlich toll ist, dann auch für die TV-Berichterstattung, so dass man in der Primetime auch senden konnte. Und ich bin einfach immer noch überwältigt, eben wie sich die Stadt präsentiert hat. Das hat auch Stefanie sehr schön gesagt vorhin. Einfach wie das aufgezogen war mit den Volunteers, die Organisation, der öffentliche Verkehr, die Shuttlebusse, das hat alles funktioniert. Wir hatten tolle Leistungen, aus Schweizer Sicht ein paar vierte Plätze zu viel, aber sonst war das wirklich ein sehr, sehr tolles Erlebnis, auch eben journalistisch, dass man da dabei sein konnte und darüber berichten konnte.
Stefanie, wie ist die Stimmung jetzt so das halbe Jahr danach? Merkt man irgendwie noch, dass Olympische Spiele in Paris waren, oder merkt man das nur, wenn man mit den Menschen ins Gespräch kommt?
Diese Ausstellung will diese magischen Momente nochmal aufgreifen. Also da wird man das auf jeden Fall nochmal merken. Ansonsten sind natürlich die Sportstätten geblieben. Innerhalb von Paris wurde ja nur eine neu gebaut, eine Arena, wo zum Beispiel Sportgymnastik, rhythmische stattgefunden hat. Die ist natürlich da. Man sieht die renovierten, die Sportanlagen, die sind natürlich nun für die Pariser geblieben. All das ist noch da, und gerade auch in dem ärmeren Departement, was nördlich angrenzt, kannst, wo natürlich das Olympische Dorf war und ist oder wo zum Beispiel in einem Ort ein Schwimmbecken jetzt angebaut wird an die kleine alte Schwimmhalle, in der Léon Marchand, der große Schwimmstar Frankreichs, 4 Goldmedaillen geholt hat. Das wird natürlich die Kinder, die dort leben, begeistern. Und dort oben ist auch die Rate derer, die nicht schwimmen können, sehr hoch in diesem Département Seine-Saint-Denis. Das ist also natürlich alles noch sichtbar. Wenn man die Spiele anspricht, dann glänzen alle Augen. Das merkt man. Das ist also abgespeichert. Man weiß, was man da für eine wunderbare Zeit erlebt hat. Und es ist auch noch so, dass es viele Sportclubs merken. Denn es gibt einen Run auf bestimmte Sportarten, zum Beispiel Tischtennis, durch die Brüder Lebrun, Felix und Alexis. Die haben ja Medaillen geholt und die können teilweise die Menschen, die Tischtennis jetzt lernen wollen, die Kinder, gar nicht alle aufnehmen. Da gibt es Clubs, die haben 50% mehr Anmeldungen. Aber auch ein Boom gibt es bei Triathlon, bei Handball und bei Judo. Da hat es ja auch Goldmedaillen geregnet, zum Beispiel durch Teddy Riner. Also das merkt man auf jeden Fall noch.
Großer Stellenwert des Spitzensports auch in Frankreich?
Natürlich, aber man muss sagen, dass jetzt Frankreich natürlich sehr große Budgetschwierigkeiten hat. Inwieweit die sehr hochgefahrene Sportförderung für den Spitzensport so weiter beibehalten werden kann, das steht unter keinem guten Stern wahrscheinlich. Und das hatte man sich natürlich gewünscht, dass der Sport weiter so gefördert wird. Emmanuel Macron, der Präsident, hat ja auch gesagt, er will eine Sportnation. Und man sieht es schon an einem Beispiel, an einer Entscheidung, die allerdings den Schulsport betrifft. Da sollten bis 2026 an allen Collèges die 11- und 14-Jährigen, die teilweise nur zu einem Drittel die Jungs und zu einem Viertel die Mädchen Sport treiben, 2 Stunden Schulsport mehr pro Woche haben. Bis jetzt war das an jeder 10. Schule eingeführt worden und nun wird es nicht verallgemeinert und überall der Fall sein. Man sagt jetzt, das Bildungsministerium sagt, das ist zu komplex, das können wir nicht halten, dahinter stehen die Finanzen und das ist sehr schade, dass nun also dieses Budgetloch, was da klafft in Frankreich, gerade auf den Schulsport zurückfällt. Man hat gedacht, eigentlich jetzt geht's immer nur vorwärts, aber leider doch nicht.
Über den Spitzensport und den Stellenwert des Leistungssports wird in Deutschland sehr heftig diskutiert, vor allen Dingen und auch nach dem Ende der Olympischen Spiele von Paris. Der Medaillenspiegel wird immer gerne hergenommen. Nur Platz 10, 12-mal Gold, 13-mal Silber und 8-mal Bronze, 33 Medaillen in der Summe. Sarainer Degen, in der Schweiz ist es Platz 48. 1-mal Gold, 2-mal Silber, 5-mal Bronze. Ein Bronze hast du gerade angesprochen. Ich musste Gold nachgucken, hat mich etwas überrascht. Im Sportschießen gab es die Goldmedaille für die Schweiz. Welchen Stellenwert hat der Spitzensport bei euch?
Der Spitzensport hat in der Schweiz eine große und eine wichtige Bedeutung. Es gibt natürlich so die Hauptsportarten, Fußball, Eishockey, Ski, Alpin jetzt im Winter, die sind ganz groß. Aber ich denke vor allem auch die Randsportarten respektive der Breitensport ist sehr wichtig. Also der Schweizerische Turnverband zum Beispiel, das ist der größte Verband, was die Anzahl Mitglieder betrifft. Und das ist immer noch sehr wichtig, so dieses Vereinsleben, egal ob man jetzt Unihockey spielt oder eben Turnverein, Tennis, irgendwas, das ist schon sehr wichtig. Was allerdings ist, gerade beim Spitzensport, dass jetzt auch eine Sparrunde auf den Spitzensport zukommen könnte. Es steht da im Raum, dass da ein paar Millionen eingespart werden müssen, die dann nicht mehr an Swiss Olympic, also an den Dachverband, ausbezahlt werden. Und wir haben jetzt gerade eine neue Swiss Olympic-Präsidentin bekommen, die Ruth Metzler-Arnold, die war frühere Bundesrätin und jetzige Wirtschaftsfrau. Und ich denke, für sie eben wird da genug Arbeit auf sie zukommen, dass der Spitzensport diese Stellung auch halten kann, weil, wie wir wissen, egal in welcher Branche, ohne Geld läuft nichts.
Interessant ist übrigens, dass das Organisationskomitee Paris 2024 die Hausaufgaben gemacht hat. Die haben gerade noch mal eine Bilanzpressekonferenz gegeben und haben unter anderem gesagt, sie haben wirklich ihren CO2-Ausstoß im Vergleich zu Rio und London um mehr als die Hälfte senken können. Und sie haben einen Überschuss von fast 27 Millionen Euro erwirtschaftet. Auch zum Beispiel dadurch, dass sie Rekorderlöse aus den Ticketverkäufen, auch gerade bei den Paralympics nochmal, die davon profitiert haben, von den Olympischen Spielen sozusagen bekommen haben. Und diese 27 Millionen, die geben sie in das Sportbudget an Vereine, an Föderationen. Das fand ich eigentlich auch noch einen kleinen, guten I-Punkt. Denn man muss sagen, das Organisationskomitee, das hat mich sehr hier begeistert, die haben versucht, wirklich allem, was sie getan haben, Sinn zu geben, sinnstiftend zu sein. Sie haben die gesamten Spiele von A bis Z wirklich bis zum Ende durchdacht. Und um auf Beachvolleyball zu kommen, zum Beispiel haben sie von vornherein mitgeplant, wohin der Sand danach geht. Der geht nämlich in das arme Département Saint-Saint-Denis und da spielen dann im nächsten Sommer die Vorstadt-Kids. Sie spielen auf dem olympischen Beachvolley-Sand, können die dann spielen.
Das war das perfekte Stichwort, Stefanie. Paralympics, das habt ihr mir beide als Reporterinnen voraus. Während ich die Paralympics zu Hause vor dem Fernseher genossen habe, wart ihr beide dabei. Stefanie Markert für den ARD-Hörfunk, Seraina Degen für das Schweizer Fernsehen. Seraina, die besten Paralympics aller Zeiten. Welcher Moment ist dir besonders hängen geblieben oder gibt es so einen Moment, der dich extrem beeindruckt hat?
Ja, da gibt es zwei sogar. Also ich war nicht eingeteilt quasi als Sportredakteurin bei den Sportereignissen. Also ich war jetzt nicht irgendwie im Stadion oder an irgendwelchen Wettkämpfen, sondern ich habe so Side-Stories, also andere Geschichten, so ein bisschen Hintergrund gemacht. Und da war ich zum Beispiel, oder habe ich ein Porträt gemacht von Simon Scheidecker. Er ist ein Printjournalist aus der Schweiz von der Agentur. Wir haben ihn begleitet ins Leichtathletikstadion und wollten mal schauen, wie das ist, weil, das muss ich noch anmerken, das ist ja wichtig. Simon ist im Rollstuhl seit klein auf und berichtet über Fußball und etwelche Sportarten in der Schweiz und eben auch war er in Paris für die Paralympics. Und wir fuhren dann mit ihm von seinem Hotel, wurde er abgeholt mit einem Shuttle. Dann wurde er in diesem Bus hinten festgezurrt und das war so ein bisschen schon mal irgendwie komisch, weil er einfach da hinten irgendwie in diesem Bus so alleine saß und ohne so einen Shuttlebus sich gar nicht hätte bewegen können in Paris, weil da die Metros gar nicht so rollstuhlfreundlich sind. Und dann waren wir im Stadion und da war wirklich alles sehr, sehr top eingerichtet für eben auch Journalisten im Rollstuhl, dass er einen Pult hatte, wo er hinfahren konnte mit dem Rollstuhl. Aber was mich dann beeindruckt hat, dass er gesagt hat, in der Schweiz von den großen Fußballstadien, von den Fußballclubs, einfach als Beispiel, gibt es nur beim FC Luzern für ihn einen behindertengerechten Arbeitsplatz, wo er mit dem Rollstuhl hinfahren kann und arbeiten kann. Und in Basel, in Zürich, in Bern, wo auch immer, muss er mit dem Laptop auf der Schoß arbeiten und das hat mich also beeindruckt, hat mich auch traurig gemacht und dort in Paris in diesem Moment, als er an diesen Arbeitsplatz kam und sagte, hey, so müsste es sein, wie immer jetzt an den Paralympics, das hat mich dann für ihn einfach wahnsinnig gefreut, dass er seinen Beruf eben gut ausüben konnte, weil eben alles auch behindertengerecht ausgebaut war.
Stefanie, hast du einen Moment von den Paralympics? Ein spezieller?
Ja, erstmal fand ich sehr gut, dass die Organisatoren Paralympics und Olympische Spiele immer von Anfang an in einem Atemzug genannt haben. Und als das olympische Feuer nach Frankreich kam, was ja mit diesem Segelboot in Marseille anlandete, da war auch sofort eine paralympische Leichtathletin mit dabei, die als zweite diese Flamme bekommen hat. Das war schon mal ein Hingucker, da wusste man schon, das wird immer zusammen gedacht. Und mein Gänsehautmoment war die Laola Silencieuse, eine leise Laola im Beachvolleyballstadion hinterm Eiffelturm, denn das wurde umfunktioniert für Blindenfußball bei den Paralympics und das war das Endspiel. Frankreich ist am Ende Olympiasieger gewonnen und es gab ein nicht 11, sondern ein 8-Meter-Schießen beim Blindenfußball und die Laola musste ruhig sein, weil die Blindenfußballer ja den Ball, diese Geräusche hören mussten, damit sie wissen, wo ist er überhaupt. Und bei dem letzten 8 Meter, den hat der Kapitän der französischen Mannschaft geschossen. Der Trainer hat vorher mit einer Stange das Tor so abgeklopft, damit er wusste, wo sind die Dimensionen. Und dann hat er das Ding da unten links reingezirkelt. Das hätte kein Fußballstar der deutschen Nationalmannschaft besser da reinkriegen können. Es war ein Wahnsinn. Und dann alle wussten, Frankreich hat Gold. Und ich habe mitgeschrien mit den Franzosen. Und das war mein französischster Moment. Ich habe mich gefühlt wirklich wie eine Französin. Ich habe geweint. Ich habe wildfremde Menschen umarmt und es war wunderschön und ganz süß noch bei der Siegerehrung dann haben die ja auch ein Maskottchen bekommen. Und dann hat man gesehen, die haben das abgetastet und das Maskottchen für die Paralympics hatte ein Bein, eine Prothese, genau, das war das Wort. Und dann hat der sehende Torwart, hat denen das erklärt, den Fußballern, was sie da in der Hand halten und dann ging das wie stille Post auf dem Podest von einem zum anderen, haben die sich dann erklärt, wie das Maskottchen also aussieht in ihren Händen. Das war also so ein wirklich ein runder Abend.
Seraina Degen, wir Sportjournalistinnen sind ja immer auf Rekordjagd. Beachvolleyball scheint uns jetzt durch das ganze Gespräch zu begleiten. Diese Hotspot der Olympischen und Paralympischen Spiele, Siege und Niederlagen begleiten unser Tun. Wenn man dann über Paralympics berichtet oder dabei ist, verschiebt sich da so ein bisschen die Wahrnehmung?
Also was bei den Paralympics sicher einfach beeindruckend ist, wie du gesagt hast, eben einfach die Leistungen. plus dass diese Sportlerinnen und Sportler überhaupt ja auch teilnehmen können. Oder? Und das, was Stefanie gesagt hat, was mich sehr gefreut hat, dass es immer in einem Atemzug war und dass, auch wenn ich mit vielen Athletinnen dort gesprochen habe und auch mit Leuten, ich habe mal so eine Umfrage gemacht mit Zuschauerinnen und Zuschauern beim Schwimmstadion an den Paralympics und die haben gesagt, nee, sie kommen auch bewusst an die Paralympics, weil sie diesen Sport und diese Athletinnen unterstützen möchten. Und sie haben auch gesagt, sie waren, also gewisse, mit denen ich gesprochen habe, die haben gesagt, ja, ich war an den Olympischen Spielen und ich bin jetzt an den Paralympischen Spielen und da gibt es keinen Unterschied, wie alles aufgezogen wurde, wie man als Fan in die Stadien kam, die Stimmung, vielleicht hat es jetzt irgendwie im Leichtathletikstadion, war vielleicht nicht ausverkauft oder so, aber das fand ich extrem wichtig, dass das wie auf Augenhöhe präsentiert und umgesetzt wurde. Und ich denke, die Wahrnehmung, je nachdem, verschiebt sich manchmal schon. Eben dort, als ich im Leichtathletikstadion war mit dem Simon Scheidecker am Drehen, hat man natürlich auch die Wettkämpfe gesehen und was da überhaupt eben geleistet wurde und möglich ist mit den Beeinträchtigungen von den verschiedenen Athletinnen und Athleten, das ist schon Wahnsinn und finde ich auch wichtig, eben, dass man das als Plattform auch gibt, dass die olympische respektive paralympische Spiele erleben können, trotz Beeinträchtigung.
Was nehmt ihr in der Schweiz jetzt mit? Also das Thema Inklusion wird hier in Deutschland sehr hoch diskutiert, jetzt auch gerade nach den Paralympischen Spielen, die auch in Deutschland ein großer Erfolg, vor allen Dingen auch medial waren. Wie sieht das bei euch in der Schweiz aus? Bekommt der paralympische Sport möglicherweise eine andere Bedeutung nach diesen besten Paralympics aller Zeiten in Paris?
Ja, das denke ich schon, ist gut möglich. Bei uns hängt das auch davon ab, natürlich, dass wir Aushängeschilder haben. In den Sportarten, gerade im Rollstuhlsport, haben wir sehr erfolgreiche Athletinnen und Athleten. Katrin Debrunner, Manuela Scher, Marcel Hug, das sind so die großen Namen, die gewinnen einen Marathon nach dem anderen, haben x paralympische Medaillen bereits geholt. Und das ist jetzt logischerweise in Anführungszeichen nur der Rollstuhlsport. Wir haben auch Sprinterinnen, Sprinter, wir haben Schwimmer. Innen und Schwimmer und so, die bekannt sind. Aber ich denke, es steht und fällt so ein bisschen, wenn man so Role Models hat, die dann immer wieder auch oder über die medial berichtet wird, dann gibt das so eine eben gute Sichtbarkeit auch für diese Sportarten. Ich denke, es ist wichtig, gerade wir Medien, das Schweizer Fernsehen, meine Redaktion, aber natürlich auch andere Kolleginnen und Kollegen und Medienhäuser, finde ich es wichtig, dass man regelmäßig auch darüber berichtet und nicht nur in diesem Zyklus alle 4 Jahre mal irgendetwas bringt über einen Rollstuhlsportler oder eine beeinträchtigte Schwimmerin oder so. Und das finde ich wichtig, dass das wie eben regelmäßig stattfindet und eben auf Augenhöhe behandelt wird, auch von den Medienhäusern.
Stefanie, du wolltest zum Thema, verschiebt sich die Wahrnehmung auch noch was sagen, bitte.
Ich finde, die Wahrnehmung verschiebt sich. Ich habe sehr, sehr viel gelernt, denn ich finde, da gehört immer die menschliche Geschichte dazu. Woher kommt das Handicap, angeboren, Krankheit, Unfall? Das sind ja Lebensgeschichten, die sind unglaublich. Hier boomen seitdem auch inklusive Sportclubs, wo also Behinderte und Nichtbehinderte zusammen Sport treiben, auf unterschiedlichen Ebenen, zum Beispiel Basketball. Und das ist eine wirklich sehr, sehr tiefe soziale Erfahrung. Es gab Umfragen, wo dann Kinder gesagt haben, wir haben jetzt keine Angst mehr, wenn wir einen Menschen mit einem amputierten Bein sehen oder so, das ist jetzt für uns normal geworden, den integrieren wir. Und mein beeindruckendstes Erlebnis war eigentlich Boccia. Ich war in der Halle, wo Boccia gespielt wurde und ich gebe es zu, ich habe mir gedacht, wo ist das denn jetzt eine Goldmedaille bei den Paralympics wert? Wo ist denn da der Sport? Die Sportler und Sportlerinnen sind wirklich ja schwerst gehandicapt im Rollstuhl, können sich im Prinzip kaum bewegen, können kaum kommunizieren. Sie haben einen Helfer, sie geben dem irgendwie Anweisungen, wie er die Rampe für die Boccia-Kugel bauen soll, in welchem Winkel, in welcher Höhe, in welche Richtung und dann mit einem Stab, den sie in den Mund nehmen, tippen sie an mit genau der richtigen Kraft und dann kommt die Kugel genau dahin, wo sie hin soll. Ich wollte einfach nur mal 10 Minuten bleiben. Ich bin nachher wie festgeklebt. 1,5 Stunden habe ich mir Boccia angeguckt und hatte eine höchste Achtung danach vor diesen Sportlern und Sportlerinnen. Und da kommen mir fast die Tränen, aber ich muss sagen, das ist allemal Medaillen bei den Paralympics wert. Auch Boccia ist ein wahnsinnig interessanter und höchst schwieriger Sport, was die dort geleistet haben. Hut ab, das werde ich nie vergessen. Das hat meine Wahrnehmung komplett gekippt.
Stefanie Magert, als Korrespondentin in einem ARD-Studio ist man ja eher für politische oder wirtschaftliche Themen zuständig. Da bietet Frankreich eine ganze Menge. In Paris auch mal für die Schönheiten des Lebens, Essen oder Kultur. Was nimmst du jetzt persönlich für dich aus diesem Sportjahr 2024 mit?
Ganz, ganz viele Bilder im Kopf also wirklich, wir hatten eine Akkreditierung. Wir konnten ja überall hin. Ich habe Simone Biles gewinnen sehen. Ich war beim Turnen, ich war bei Sportgymnastik, beim Schwimmen, diese Erlebnisse, dass die ein ganzes Stadion, 40.000 Menschen im Rhythmus von dem französischen Superstar Léon Marchand geatmet hat. Ja, das muss man sich mal überlegen. Ich war im französischen Club für die Fans. Die sind dort, die wussten auf die Minute, 16:27 geht der wieder an den Start. Dann rannten die mit ihrem überschwappenden Bier und den Pommes an die große Leinwand und waren da und haben ihre Marseillaise schon vorher geschmettert. Also all diese Momente, ich war auch zum Beispiel bei der Eröffnung, und das war natürlich politisch, des Ukraine-Hauses, das war gleich daneben, neben dem französischen Fanclub. Das war höchst politisch, wenn dann von einem Stadion in der Ostukraine eine zerstörte Sitzreihe dort ausgestellt worden ist. Da hat man natürlich nochmal ganz andere Einblicke, auch wie diese Sportler und Sportlerinnen sich auf die Olympischen Spiele vorbereiten konnten. Es ist diese Masse, diese Flut an Bildern. Es war irgendwie wochenlang wie Glück trinken. Also ich habe nicht geschlafen, ganz wenig, weil ich musste ja arbeiten, die ganzen Berichte machen über Volunteers und die ganzen bunten Themen und so weiter. Und daneben hatte ich alle Lust, die sportlichen Wettkämpfe anzuschauen. Ich konnte nur am Schlaf was abknapsen. Ich habe vielleicht 3-4 Stunden pro Nacht geschlafen. Es war eine der intensivsten Zeiten meines Lebens.
Ich kann dir nur sagen, Stefanie, Olympische Spiele sind für Sportjournalistinnen nicht zum Schlafen gemacht, weil man sich immer sehr viel anschauen möchte. Und die Marseillaise werden wir ebenso wie Céline Dion, glaube ich, noch immer im Ohr haben, so häufig, wie wir sie gehört haben in den Venues, wie das ja immer so schön heißt. Seraina Degen, auf die Olympischen Spiele von Paris folgt für dich eine Heim-Europameisterschaft im Frauenfußball. Das ist sozusagen unser beider Kernkompetenz, der Frauenfußball. Vom 2. Juli bis zum 27. Juli findet diese in der Schweiz statt. Auf was können sich alle Frauenfußballfreunde freuen?
Alle Frauenfußballfreundinnen und Freunde und alle, die es noch werden wollen und sollen, die können sich auf ein großes Fußballfest freuen in einem Land mitten in Europa, das jetzt zum Beispiel von euch, von Deutschland, aber auch von den umliegenden Ländern gut erreichbar ist. Wir haben tolle Stadien, vielleicht nicht so groß wie vor 3 Jahren dann in England mit Wembley und Old Trafford. Aber ich denke, das, was ich von den Organisatorinnen gehört habe, eben gibt es wirklich ein tolles Fest. Ich weiß zum Beispiel von Basel, da gibt es eine Fanmeile wirklich vom Bahnhof durch die ganze Stadt, über den Marktplatz, an den Rhein, an den Fluss, der bespielt wird. Und das Ziel ist auch eben, dass viele Familien herkommen können. Man kann irgendwie für 25 Franken ist das günstigste Ticket, also sehr erschwinglich für eine vierköpfige Familie, 100 Franken an das Spiel. Man kann damit auch den öffentlichen Verkehr nutzen, das heißt, man kann einen Ausflug machen und abends in das Stadion gehen. Ja, und ich denke, es wird nochmal hoffentlich auch, wenn nicht größer und toller, zumindest gleich großartig, wie das vor 3 Jahren in England war, mit tollen Spielen, intensiven Matches und eben auf einem Gastgeberland, das top vorbereitet sein wird, damit es ein großes Fußballfest gibt in den Stadien, aber eben auch in diesen 8 Austragungsorten, dass es viel zu entdecken gibt bei uns in der Schweiz.
Christian Wück, den Bundestrainer der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft, hören wir morgen zum Ausblick auf das EM-Jahr. England hast du angesprochen, Seraina. Hätte Christian Wück nichts dagegen, im Finale zu stehen, wieder mit der deutschen Mannschaft? In Paris gab es ja die Bronzemedaille, etwas überraschend. Was erwartest du sportlich für dich und die Schweiz?
Also wir hatten ja am 16. Dezember, als die Auslosung war in Lausanne, würde ich schon sagen, ein bisschen Losglück. Es hätte schlimmer kommen können. Wir hätten auch England, die Niederlande, Portugal in der Gruppe haben können. Und jetzt haben wir eine nordische Gruppe. Neben der Schweiz haben wir Island, Norwegen und Finnland. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, wie sich die Schweizerinnen schlagen werden. Ich denke, es ist grundsätzlich eine machbare Gruppe, aber bei der Schweiz muss man immer sagen, wenn alles zusammenpasst. Wir haben keine solch große Breite, wie ihr das in Deutschland zum Beispiel habt, wo man eine Superspielerin nach der anderen einwechseln kann. Wir sind sehr abhängig von der Stammelf, von den Spielerinnen, die im Ausland spielen. Und wenn die alle fit sind, dann denke ich, dass das Team von Pia Sundhage, die seit diesem Jahr, seit 2024 unsere Nationaltrainerin ist, dass da vieles möglich sein wird, weil sie einfach auch eine sehr, sehr tolle, erfahrene Trainerin ist, die ihr Team sicher super auf diese Heim-Europameisterschaft einstimmen wird. Also ich hoffe, Zielsetzung mindestens Viertelfinale, schon allein wegen der Euphorie im Land, wäre eigentlich fast zwingend.
Sehr schön gesagt, mit der Einschätzung des deutschen Frauenfußballs. Nur zur Erinnerung, bei der WM in Australien und Neuseeland war die Schweiz im Achtelfinale und Deutschland war da schon zu Hause. So ist das auch manchmal im Frauenfußball. Vielen Dank, Stefanie Markert, nach Paris für diese Einblicke nochmal rund um die Olympischen Spiele und die Paralympics. Und vielen Dank, Sir Rainer Gegen, in die Schweiz für diese Einblicke zu einem Sportsommer voller Höhepunkte.